Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast vom Gedanken. Heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit der Trendfolge und haben mal getitelt Trendfolge in der Krise? Fragezeichen. Mein Gast ist Dirk Fischer, ist Geschäftsführer der Patriarch Multimanager GmbH und sitzt heute hier im Studio in gebührendem Abstand, wie sich das im Corona-Zeitalter gehört. Nichtsdestotrotz zu einem Live-Gespräch. Schön, dass Sie da sind, Herr Fischer.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Drescher.
Herr Fischer, wenn man sich das Unternehmen Patriarch Multimanager GmbH anschaut, dann haben wir Sie als Gesprächspartner zum Thema Trendfolge ja nicht ganz zufällig ausgesucht. Sie haben gleich mehrere Schnittmengen zum Thema Trendfolge und können das bestimmt besser erklären als ich und sagen das mal mit welchen Teilbereichen Ihres Unternehmens Sie der Trendfolge verbunden sind.
Also es sind mit zwei Produktklassen dort verbunden. Einmal alles das, was bei uns den Zusatz Trend 200 hat, sowohl im Dachfondsbereich als auch im Fondsvermögenshaltungsbereich. Da arbeiten wir über die 200-Tage-Linie als Indikator mit einer Toleranz von +/-3%. Und das machen wir seit 9 Jahren eben als Trendumkehrindikator. Und es gibt halt eben die zweite Geschichte, das ist unser Patriarch Classic TSI-Fonds. Das ist ein trendverstärkendes Konzept, wo sich jeder natürlich in Aufwärtsphasen freut, wenn wir vielleicht ein bisschen stärker noch den Trend mitreiten. In Abwärtsphasen sind natürlich die Leute dann immer nicht ganz so begeistert, aber auch dort sind einfach Trends für uns wichtig und entscheidend.
Jetzt sind ja mit dem, was Sie gerade angesprochen haben, mit Blick auf Ihre Gesamtproduktpalette schon sehr wesentliche Teile Ihres Geschäftsmodells der Trendfolge verbunden. Und das darf man dann schon mal hinterfragen, warum Sie so überzeugt sind von der Trendfolge, die ja in der Theorie, das muss man dazu sagen, eine schöne Sache ist. Verluste soll man begrenzen, Gewinne soll man laufen lassen. Also muss ich ja eigentlich nur gucken, was ist gestern passiert und wie wird es morgen wahrscheinlich sein. Und dann muss ich entsprechend handeln. Trendstärken messen, klar. Wenn das so einfach ist, warum ist es dann in der Praxis manchmal so schwer? Und zum Zweiten, warum fokussiert man sich dann so stark auf diese Strategie? Da muss ich ja besonders überzeugt sein.
Sehr gute Frage, muss ich die Antwort teilen, Herr Drescher. Die erste ist natürlich, wo kommen wir her mit unseren Produkten? Also wir haben unsere ersten Produkte in dem Bereich 2011 aufgelegt. Die haben wir in 2010 kreiert. Und wenn man sich mal die 10 Jahre davor anschaut, von 99 bis 2009, dann haben wir das aus einer Phase heraus gemacht, die als verlorene Dekade in die Geschichtsbücher eingegangen ist, wo es 2 Riesencrashs innerhalb von 10 Jahren gab. Und die alte Costolani-Weisheit, Schlaftabletten einwerfen, nach 10 Jahren aufwachen und reich sein, eben nicht funktioniert. Hat. Und das Vertrauen sowohl bei Beratern als auch bei Kunden war völlig über Bord geworfen und wir wollten einfach ein System unseren Kunden wieder bieten, wo wirklich einfach auch dieses Vertrauen wieder dahergestellt wurde und wo es nicht mehr darum ging, die höchste Rendite vom Himmel zu schießen, sondern wirklich eine Konstanz zu bieten. Ja, das ist so ein bisschen einfach die Urgeschichte dazu. Warum glauben wir an dieses System? Der Grundgedanke ist natürlich die Charttechnik. Charttechnik liefert ja die Indikatoren für die Trendfolge. Das funktioniert aber natürlich immer nur dann, wenn tatsächlich die Prämisse so ist, dass die Rahmenbedingungen erhalten bleiben und dass der alte Spruch, Menschen lernen überall dazu, nur nicht an der Börse, dass der halt konstant bleibt, also dass in einer vergleichbaren Situation Menschen wieder genauso handeln, wie sie es damals getan haben, Behavioral Finance. Und das glauben wir nach wie vor sehr, sehr stark, dass das der Fall ist.
Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage, wir wären der berühmte Mr. Market. Also wir könnten jetzt den Börsenverlauf modellieren und wir wollten der Firma Patriarch und allen anderen Trendfolgern was Gutes tun. Wie müssten wir dann das perfekte Szenario eines Börsenverlaufs modellieren, damit es einem Trendfolger möglichst entgegenkommt? Wie sieht das perfekte Szenario aus, in dem alles Positive zusammenkommt?
Also die Ausgangsfrage ist ja natürlich dann, mit welchen Trends beschäftigt man sich? Das sind bei uns halt die langen Trends. Also wir versuchen wirklich nicht irgendwelches Daytrading oder so oder mittlere Trends, sondern wirklich die langen Phasen an der Börse, die überwiegend nach oben mitzunehmen und nach unten überwiegend zu vermeiden. Und demzufolge die Antwort auf Ihre Frage, wir müssten halt einfach wirklich sehr starke, gleichbleibende Trends haben, sowohl nach oben als auch nach unten, dass wir die sozusagen komplett ausschöpfen können. Und wenn es halt eine Trendwende gibt, dann müsste es halt auch wieder eine sehr klare Trendwende sein und danach wieder ein sehr gerader Trend kommen. Was eben nicht passt, sind andere Trendbilder, aber ich denke, auf die kommen wir noch zu sprechen.
Ja, jetzt versetzen wir uns wieder in Mr. Market und sagen, jetzt wollen wir den mal richtig in die Suppe spucken. Das heißt, wie sehen die Formationen aus, die es schwierig machen? Wir haben gerade gesagt, wir müssen natürlich schon ein bisschen unterscheiden, ob ich kurz-, mittel- oder langfristig mich an den Trends orientiere. Aber nehmen wir jetzt mal Ihre Vorgehensweise und sagen, was ist denn jetzt das, was sich da als besonders schwierig erweist? Eigentlich sind das ja zwei Sachen, die schwierig werden könnten. Einmal, wenn ich immer wieder Fehlsignale erhalte, weil es, wie heißt es so schön, dieses Sägezahnmuster ist. Mhm. Und zum Zweiten, wenn was so schnell geht, dass ich reagiere, obwohl schon wieder die Gegenbewegung kommt, also das V. Ja. Wenn wir jetzt mal historisch in der Börsengeschichte zurückdenken, wo waren da solche Situationen, wo Sie sagen, da hat man eben auch gesehen, wird es für die Trendfolger schwierig. Mit diesem Jahr beschäftigen wir uns noch, aber schauen wir mal in die Vergangenheit zurück. Wo waren da Phasen, wo man gesagt hat, da hat man gesehen, so ein V ist für uns ein Problem und Sägezahn auch, so Seitwärtsbewegung.
Ich würde sogar vielleicht noch ein Szenario ergänzen wollen, das ist natürlich der Seitwärtstrend. Wenn es seitwärts die ganze Zeit nur im Zickzack läuft, das ist
das auch meine ich auch mit dem Sägezahn.
Okay, gut, ich dachte jetzt innerhalb eines fallenden Trends. Okay. Und ja, also das ist, oder fangen wir mit dem V an. Ja, mit dem V an, das ist sogar für uns ein sehr, sehr gutes Beispiel. Als wir in den Markt gegangen sind, Mitte 2011, haben unsere Kunden gefragt, was ist das Worst-Case-Szenario? Und da haben wir zwei Beispiele aus der Vergangenheit davor gebracht. Das eine war Fukushima und das andere war der Rettungsschirm für Griechenland, der erste Rettungsschirm. War jeweils das gleiche Muster. Freitag wurde die Nachricht bekannt gegeben, die Börse stürzt ins Bodenlose, also Bodenlose heißt über 10%, das ist ja schon sehr viel. Am Wochenende beruhigt sich das ganze Szenario und am Montag geht es wieder in die Gegenrichtung nach oben. Unser System würde dann rausgedreht werden am Montag, ja, also zu spät, und wir kommen halt auch zu spät wieder in den Markt zurück. Das haben wir den Kunden immer gesagt und haben gesagt, das kann passieren. Und hatten dann das, haben das sogar statistisch erforscht, wenn das vielleicht von Interesse ist, dass ein jeweiliger Index ein solches Szenario alle 3 Jahre darstellt und alle Indizes zusammen auf der Welt, weil wir haben jetzt von einem weltweiten Ansatz reden, also trifft es einen Index einmal pro Jahr. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist für uns als Worst-Case-Szenario annehmbar, das können wir hinnehmen, und hatten dann sogar das Glück, dass es 7 Jahre gar nicht eingetreten ist. Ja, aber man sieht halt, irgendwann holt einen die Vergangenheit ein und so ein Szenario kommt halt. Für einen Seitwärtstrend gibt es immer wieder zwischendurch Beispiele, das ist jetzt nicht so markant herauszugreifen, aber Sie haben völlig recht, das sind die beiden Szenarien, die jedem Trendfolger wehtun.
Damit verbindet sich natürlich dann mit Blick auf dieses Jahr, kommen wir dann mal auf 2020 und auf Covid zu sprechen. Das hat eigentlich niemand so auf dem Schirm gehabt. Und dann ist es plötzlich, ob es nun ein schwarzer, ein grauer oder ein weißer Schwan war, das soll mal dahingestellt sein. Dann sind die Ereignisse eingetreten, haben die Märkte bewegt und es war genau justamente dieses perfekte V, wie wir gerade beschrieben haben, wie man es eigentlich nicht gebrauchen kann. Die meisten Trendfolger sind zumindest mal aus den Aktienmärkten zu spät raus und häufig zu spät dann auch wieder rein, haben sie sich verhalten. Damit stellt sich natürlich die Frage, wie hat Ihr System darauf reagiert? Vielleicht, dass wir, auch wenn wir jetzt nicht die Möglichkeit der Visualisierung haben, um es zumindest mal verbal schaffen, kurz zu beschreiben, wo war eigentlich der eine oder die 2, 3 spannenden Momente, wo das Ding dann eben nicht so gearbeitet hat, wie man es sich wünschen würde, und dass wir uns die Ausmaße dann beschreiben.
Ja, will ich gerne tun. Also das V erstmal, was Sie beschreiben, absolut richtig erkannt. Und wir reden ja eigentlich von einem Zeitraum von 5 Monaten, wenn man so will. Also angefangen vom 19. Februar bis ungefähr 19. Juli, da lasse ich es jetzt mal enden. Da hat man schon beide Schenkel des Vs gehabt. Und für die, die uns beiden jetzt intensiv zugehört haben, werden erkennen, das ist kein langer Trend. Also 5 Monate rauf und runter. Und wir reden ja von einer Dynamik von 40% in der Spitze, 40% nach unten. Und die Mathematiker wissen, sie brauchen jetzt wieder, ich glaube 66% sind es, um das wieder reinzuholen. Ja, das haben wir alles erlebt in 5 Monaten. Darauf ist halt ein System mit langfristigen Trends nicht ausgelegt. Vielleicht als Ergänzung noch, es gab so eine Situation schon mal Ende 18, Anfang 19. Auch da erinnern wir uns vielleicht, Handelskrieg USA-China. Da ging es in 3 Monaten rasant nach unten und dann wieder in 3 Monaten nach oben. Also auch für das komplette V in 6 Monaten. Da haben wir allerdings nur von 18% Minus geredet, aber auch das tat schon weh. Ja? Und jetzt zu Ihrer konkreten Frage, was waren so die Eckpunkte? Am 19. fängt der Markt an zu fallen. Wir sind rausgegangen ungefähr am 9. März, Entschuldigung, 10. März sind wir rausgegangen. Jetzt kann man sagen, ist das zu spät, ist das zu früh. Es waren zumindest 14 Tage extremen Kursverlust unseren Kunden vermieden. Die meisten unserer Kunden haben so 10-12% Minus einstecken müssen aus dieser Phase von möglichen -40%. Jetzt können Sie sich vorstellen, Herr Drescher, Ende März waren alle zufrieden. Ja, Sie haben nicht 40% verloren, Sie haben 10-12% verloren. Alles war toll. Da waren wir die Heroes. Ja, 3 Monate später waren wir die Deppen, weil wir den Aufwärtstrend nicht mitbekommen haben. Weil ein System sagt natürlich, wenn ein Markt so extrem gefallen ist, 40% in 5 Monaten. Übrigens, ich bin jetzt immer beim DAX. Das ist natürlich nicht unser maßgeblicher Index. Wir haben einen weltweiten Ansatz, aber es ist einfach für die Kunden vielleicht schneller vor Augen. Dann kommt diese Riesensteigung und das System sitzt die ganze Zeit davor und sagt, ist das jetzt eine Trendwende? Ist das jetzt eine Trendwende? Weil wir haben ja 40% vorher verloren. Also kommen Sie erst wieder im Juni in den Markt, hatten aber im April und im Mai die stärksten Monate und dann sind sie, wie gerade schon gesagt, natürlich auf einmal die Deppen, ja, weil sie diesen Aufwärtstrend nicht mitbekommen haben. Ja. Man muss aber immer wieder, glaube ich, in Erinnerung führen, was wollte der Kunde mit diesem System haben? Warum hat es ihm der Berater angeboten? Warum hat es der Kunde gekauft? Ich möchte ein kurzes Beispiel machen, das ist für mich wie eine Feuerversicherung fürs Depot. Ja, und im Prinzip ist es so, wenn Sie anrufen würden und würden sagen, mein Haus brennt, die Feuerwehr kommt an, dann sind Sie erstmal dankbar, dass die Feuerwehr da gewesen ist. Und dann stellen Sie fest, es hat Starkregen gegeben und der Brand ist schon gelöscht. Die Feuerwehr muss gar nichts tun. Dann müssen Sie die Feuerwehr aber bezahlen, ja, weil sie da war. Und das ist so ein bisschen die Krux aller Trendfolger im Augenblick, ja, mit der wir leben müssen. Bisschen langatmig, aber ich hoffe, visuell genug.
Ja? Ich glaube, es ist deutlich geworden. Und die Frage, die sich damit natürlich direkt verbindet, ist das, was wir da jetzt erlebt haben, dann die Ausnahme, die Regel bestätigt? Oder sind solche Kursverläufe vielleicht die neue Regel? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass es mir so ein bisschen so nahe kommt in den letzten Jahren und ich das so wahrnehme, dass die Bedeutung von Trendfolgern und auch von Gesellschaften, die sich zur Trendfolge bekennen, tendenziell eher abgenommen hat. Und damit verbindet sich natürlich die Frage, funktioniert Trendfolge noch so wie in der Vergangenheit? Oder ist es eher so, dass sich die Rahmenbedingungen an den Märkten vielleicht verändert haben und die klassische Trendfolge, wie man sie bisher betrieben hat, also nicht mehr funktioniert. Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist es auch Ihre?
Sie sind absolut nicht alleine mit dieser Frage, Herr Drescher. Das ist die Frage, die uns jeder unserer Kunden stellt, ja, und die natürlich, glaube ich, auch alle seriösen Mitbewerber, die mit solchen Konzepten unterwegs sind, sich selber stellen. Ich möchte mit den Rahmenbedingungen anfangen. Ich habe vorhin gesagt, 99 bis 2009 war die verlorene Dekade. Jeder wäre dankbar gewesen, wenn er Trendfolge gehabt hätte, egal von welchem Anbieter und egal in welcher Ausprägung. Sie konnten damit den Markt um Längen schlagen, ja, und natürlich Verluste vor allen Dingen vermeiden. Nehmen wir die nächsten 10 Jahre, 2009 bis 2019. Kein Mensch brauchte Trendfolge, weil wenn der Markt immer wie ein Bungee-Springer sich sofort wieder erholt, wir kommen zu diesen Faust zurück, ja, und das waren schon die schlimmsten Ausprägungen in diesen 10 Jahren. Warum sollte ich dann Trendfolge haben? So, und die entscheidende Frage ist aber, und das wissen wir halt eben alle nicht, was werden die nächsten 5 oder die nächsten 10 Jahre bringen? Sind die ähnlicher den letzten 10 Jahren oder den 10 Jahren davor? Und das muss natürlich jeder Anbieter und auch jeder Kunde für sich selbst entscheiden. Bei den Anbietern erlebe ich immer, und das ist natürlich das auch nicht von der Hand zu weisen, wir sind ja alle ein bisschen marketinggetrieben, ein bisschen natürlich auch umsatz- und geschäftsorientiert. Und natürlich können Sie in einer Phase, die nur nach oben geht, können Sie Buy-and-Hold-Konzepte einfacher verkaufen. Ja, weil wenn der Markt keine Rückschläge bietet, warum soll ich mich groß mit Trendfolge beschäftigen? Ob das nach der mitlängsten Hosse aller Zeiten jetzt so clever ist, das weiterhin auszublenden, und auch Corona macht, glaube ich, die Situation nicht gerade einfacher, das überlasse ich jedem selbst, das zu beantworten. Aber es ist auf jeden Fall richtig, wir hinterfragen diese veränderten Rahmenbedingungen im Augenblick sehr, sehr stark.
Erstens, man muss vielleicht auch noch mal betonen, dass wir jetzt das Gespräch weitestgehend über Aktienmärkte führen. Trendfolge kann ich natürlich auch in jeder anderen Assetklasse, in jedem anderen Markt machen, mit Währungen und wie auch immer. Aber bestimmte Dinge haben sich ja nun mal an den Kapitalmärkten geändert, nämlich beispielsweise diese massiven Interventionen sowohl der Notenbanken als auch der Staatsregierung, die Bereitschaft, hier dann in die Märkte einzugreifen, lassen die technische Analyse da natürlich auch immer schwerer werden. Gibt es aber neben diesen beiden Phänomenen vielleicht auch noch andere, die erklären, warum wir so abrupte, große Bewegungen haben und nicht so lang anhaltende?
Also ich habe keine anderen Gründe gefunden. Ich glaube, Sie haben die beiden elementaren Gründe wirklich aufgezeigt. Aber nichtsdestotrotz darf man sie ja deshalb nicht ignorieren. Also sie sind einfach vorher nicht da gewesen. Also ich bleibe mal bei unserem Trend 200 Konzept. 7 Jahre lang haben sie überhaupt kein Problem. Und dann kommt innerhalb von 2 Jahren zweimal ein solches V. Beim ersten Mal sagen sie, okay, wir waren statistisch einfach mal dran. Beim zweiten Mal werden sie schon ein bisschen nachdenklicher, ob das jetzt die neue Normalität sein könnte. Und übrigens auch unsere Kunden werden natürlich nachdenklicher. Und sie können halt einfach die Regierungen und die Notenbanken schwer einschätzen. Ja, deshalb sind wir hinter den Kulissen sehr stark dabei, zu hinterfragen, ob wir nicht ein System finden, was beiden Szenarien gerechter wird. Und das tun wir mit ein bisschen Bauchschmerzen, das sage ich ganz offen, weil eigentlich bin ich ein kompletter Verfechter davon, wenn ein technisches System läuft, es laufen zu lassen und auch durch schlechte Zeiten laufen zu lassen. Aber wir erlauben uns einfach zu sagen, wir haben das seit 9 Jahren am Markt und in 9 Jahren bleibt die Welt nicht stehen. Und da muss man doch einfach mal so ehrlich sein und auch mal zu gucken, ob es vielleicht noch bessere Varianten gibt.
Wir haben über die Notenbanken gesprochen, wir haben über die Staatsregierung gesprochen. Inwieweit ist vielleicht die Institutionalisierung des Investmentgeschäftes und die Tatsache, dass wir immer mehr marktgetrieben, also Index-ETF-basierte Produkte haben, die Pro-Zyklik, die dahinter steht, inwieweit hat die vielleicht auch das Geschäft für Trendfolger verändert?
Das ist ein guter Punkt, Herr Drescher. Auf jeden Fall ist natürlich die Dynamik, die Schnelligkeit, die hat definitiv zugenommen. Ja. Und es sind natürlich viele computergestützte Systeme unterwegs. Also wir können das zum Beispiel an einem Punkt belegen. Ich hatte ja gesagt, wir arbeiten mit einer Toleranz rund um die 200-Tage-Linie. Und wir haben das damals schon herausgefunden, dass auf der 200-Tage-Linie, also klassisch à la Lehrbuch, ja, dass das System sehr viele Fehlsignale liefert. Jetzt sind wir mit unserer Systematik lange Zeit sehr, sehr gut klargekommen. Aber natürlich merken wir auch, dass diese Toleranz, dass mehr diesen heiligen Gral gefunden haben sozusagen. Und jetzt müssen wir uns natürlich wieder überlegen, ist es noch richtig, diese 3%ige Toleranz, oder muss die vielleicht ein bisschen weiter sein? Und das kommt ganz klar über den Computerhandel, das kommt über die Institutionalisierung, absolut richtig erkannt.
Was fängt man nun damit an? Unterhalten wir uns speziell darüber, wie Sie es bei sich im Haus handhaben. Das heißt, sehen Sie einen Handlungsbedarf nach Ihren Überprüfungen Ihrer Systeme, nachdem Sie das diskutiert haben? Sehen Sie die Notwendigkeit, was zu tun? Und was könnte man denn tun, bevor wir darüber sprechen, was Sie getan haben oder wozu Sie sich entschieden haben? Erstmal überhaupt, welche Optionen hätte man jetzt? Die große Gefahr, die ich sehe, ist natürlich, dann im Rückspiegel zu optimieren. Das heißt, jetzt unter dem Eindruck dessen, was als letztes gewesen ist, zu sagen, ja, so darf es uns nie wieder passieren. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwas machen, dass man dann jetzt so optimiert, dass es genau für das nächste Mal, wo es dann vielleicht doch eine langatmige Bewegung ist, die sich besser hätte timen lassen, dass man dann dafür sich zu sensibel aufgestellt hat.
Auch das ist genau richtig aufgezeigt, wo die Problematik ist. Ich kann natürlich nur für unser Haus sprechen und nicht für die Kollegen, die sich auch mit Trendfolge beschäftigen. Ich fange mit dem trendverstärkenden System an. So, da war ja der Vorwurf ein anderer. Da war der Vorwurf, dass wir das System haben zu lang fallen lassen. Also da reden wir dann in der Phase von -40% im DAX, hat der Fonds -30% verloren. Und da ging der Vorwurf eher dahin, hätte der nicht vorher eingreifen können, Reißleine ziehen, hedgen, was auch immer. Der Fonds ist extrem stark, hat von diesem V extrem stark profitiert, weil er im Wendepunkt immer noch 70% Aktien hatte und liegt heute, Patriarch Classic TSI liegt heute bei +2% oder sowas. Damit ist er sicherlich kein Outperformer in 2020, aber sehr, sehr gut durch den Markt gekommen. Also da haben wir für uns festgestellt, selbst in der Extremphase müssen wir da nichts optimieren, und der den Fonds kauft, der weiß auch, was er hat, dass er sowohl nach oben viel Dynamik hat als auch nach unten. Das muss auch ein Berater einfach erklären können, und die Risikoneigung muss dann mitgehen können. Also da werden wir nichts verändern. Kommen wir zu den Trend 200 Strategien. Das sind die, die ja halt stärker auf Timing-Ansätze setzen und halt eben auch einen Ausstieg aus dem Markt. Da haben wir viele, viele Dinge hinter den Kulissen getestet. Wir sind im Augenblick bei einer Variante, der wir eine sehr gute Chance geben, die wir aber noch nicht umgesetzt haben. Da geht es um ein Drittel Einstieg und ein Drittel Ausstieg. Also ich hoffe verständlich, wenn der Markt stark fallen würde von oben, also dann bauen wir halt erst ein Drittel ab, dann zwei Drittel, dann gehen wir komplett aus dem Markt und beim Einstieg genauso, während wir heute von einer Systematik kommen, die zwischen 0 und 100% springt, immer ganz brutal wie so ein Umschaltknopf. Und da kann man natürlich sagen, damit nimmt man ein bisschen, entzerrt man ein bisschen das Timing-Risiko. Das funktioniert auch in einem V hervorragend, also da würde es uns einen wahnsinnigen Vorteil bringen, gar keine Frage. Aber genau, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Drescher, es gibt ja auch Phasen, wo wir eben kein V haben. Ja? Und wenn wir zum Beispiel das Sägezahnmuster haben, ja, dann haben wir dort ein Riesenproblem, weil wir dann ständig immer hin und her decken, hin und her decken. Also ich will das mal statistisch aufgreifen. Wir hatten jetzt ein reines Timing-Signal. Nochmal, wir reden von langen Trends, einmal pro Jahr. Ja? Wir hätten bei einem so veränderten System 2 Signale im Monat. Also 24 statt 1, statistischer Mittelwert. Da können Sie davon ausgehen, bei den 24 haben Sie ein paar Signale dabei, die sind viel, viel besser, wie das, was Sie vorher gehabt haben. Sie haben aber auch ein paar, die sind viel, viel schlechter. Und da sind wir gerade dabei, noch einen Mittelweg zu finden, um eben wirklich für beide Phasen aufgestellt zu sein. Da möchte ich auch das letzte Geheimnis noch nicht verraten, was wir uns da gerade ausdenken. Aber wir glauben, dass wir da in 2-3 Wochen mehr erzählen können und dann auch wirklich einen guten Kompromiss gefunden haben für beide Marktphasen. Aber was mir das Wichtigste, die wichtigste Botschaft von allen ist, wir kennen uns lange genug und Sie wissen, wir tun nie was nur aus Marketing-Gesichtspunkten. Also wir testen deshalb schon über Monate mittlerweile, weil unsere Kunden keine Versuchskaninchen sein sollen. Und sie sollen wissen, wenn wir was tun, wollen wir es ihnen belegen können, warum wir es getan haben und dass wir es mit einem ruhigen Gewissen machen und sehr, sehr sicher sind, eine Verbesserung zu erzielen. Auch wenn die Zukunft keiner garantieren kann. Das ist im Augenblick der Stand der Dinge.
Ich glaube, wir haben zwei Sachen gerade schon herausgearbeitet. Einmal, ich könnte meine Indikatoren sensibler einstellen, dass sie mich schon früher alarmieren, um die Gefahr, dass sie mich zu früh alarmieren, ich eine Fehlabsicherung oder fehlinvestiere, meinen Investitionsgrad erhöhe. Das zweite würde ich mal das Staffeln nennen. Das ist das, was Sie gerade mit den Drittel angesprochen haben. Eine disziplinierende Wirkung durch einen Automatismus, der einfach sagt, normalerweise würdest du jetzt ganz rausgehen, aber du tust es jetzt nur zum Teil. Oder umgekehrt, normalerweise würdest du jetzt gar nicht investieren, aber du tust es schon zum Teil. Eine dritte Möglichkeit bestände ja meines Erachtens darin, diesem rein technischen Modell eine fundamentale Komponente beizumischen. Das heißt zu sagen, ich hole mir noch einen anderen Handlungsimpuls dazu zu meinem Modell. So wie wir es ja beispielsweise bei uns mit unserem Mama-Modell gemacht haben. Mhm. Sagen wir nicht, dass Drescher und Zieh nicht aussehen mit der Trendfolge beschäftigen würde. Mhm. Wir haben solche Signale, die wir dort aus dem Markt mit der Trendstärkenmessung für uns erkennen. Wir haben zum Beispiel für uns immer gesagt, wir müssen ja auch gucken, wie der Markt fundamental aussieht, in den ich investieren würde. Das heißt, es wäre ja auch eine Möglichkeit zu sagen, ich kann zwar noch nicht den Trend sehen, dass jetzt gekauft wird, aber ich kann erkennen mit Blick auf die fundamentale Situation, dass es so überverkauft ist, dass es bald losgehen muss und ich fange einfach schon mal an zu investieren. Das würde aber ja auch eine Frage sein, die dann die Konsequenz des Ansatzes hinterfragt. Deshalb, wie stehen Sie zu solchen Überlegungen?
Wir sind da ein bisschen Brüder im Geiste, aber trotzdem nicht ganz auf der gleichen Schiene. Also wir haben ja bisher bei uns quasi eine Gewaltenteilung in unseren Konzepten. Also die Technik, das Entscheiden, die Entscheidung, wann wir kaufen oder eben verkaufen, ist eben komplett autark, kommt aus der Chartindustrie, hat auch kein Fondsmanager das Mitspracherecht. Was wir kaufen, das übergeben wir ja an Drittmanager. Also was aktive Fonds sind, Dr. Jens Erd, was passive Fonds sind, Markus Kaiser, Star Capital. Und natürlich spielen die in ihrer Allokation auch schon sehr stark die Marktmeinung. Also wenn man jetzt in so ein Erd-Portfolio reinguckt, findet man halt mal ein bisschen mehr Digitalisierung, mal wieder Gold und so weiter. Ja, also die Themen auf Themen und Regionen fließt das Fundamentale ein. Das ist also richtig. Nur bei der, wir wollen diese Gewaltenteilung, die wollen wir eigentlich beibehalten. Also wir wollen schon der Technik emotionslos das Verkaufstiming geben. Ja, und da tun wir uns ein bisschen schwer, die fundamentale Seite einfließen zu lassen.
Machen wir den Deckel in der Weise drauf, gehen wir zu unserer Eingangsfrage, die auch unser Titel ist, nochmal zurück. Ist Trendfolge nach Ihrer Ansicht in der Krise oder ist das nur eine Situation, wie es sie immer noch solchen Börsenphasen gibt, dass man eben sieht, mal funktioniert es nicht und jetzt sind wir einfach wieder in dieser Situation, wollen wir was ändern oder nicht, aber die Situation ist nicht neu, sie ist so, wie sie schon ein paar Mal in der Vergangenheit gewesen ist Und Trendfolge wird in Zukunft genauso denselben Stellenwert, nicht nur in Ihrem Unternehmen, sondern bei den Marktteilnehmern haben wir in der Vergangenheit?
Also ich glaube, das Entscheidende ist natürlich immer, was der Berater und was der Kunde haben will. Es gibt ja auch in unserem Haus nicht nur Trendfolgeansätze. Natürlich haben wir auch klassische Buy-and-Hold-Ansätze und so weiter. Wenn jemand an diesen System nicht glaubt und vor allen Dingen ihm die Risikoabsicherung nicht wichtig ist, wenn das keine Priorität bei ihm hat, dann muss er auch mit Trendfolge nichts machen. So, wenn er aber wirklich schon einen Fokus Richtung Risiko und Timing hat, dann glaube ich, hat Trendfolge nach wie vor ihre Berechtigung und sie wird immer auch Schwächephasen haben. Ja. Und natürlich waren jetzt die letzten 2 Jahre für Trendfolge ein ziemlicher Schlag in den Nacken, weil einfach diese V-Bewegung einfach das Todesszenario für die langfristigen Trendfolger zumindest sind. Vielleicht hat es Daytrader gefreut, ja, also das kann ich nicht einschätzen, aber für die langfristigen Trendfolger ist es halt schwierig. Deshalb aber ein Abgesang dort zwar halte ich für völlig falsch, weil zeigen Sie mir irgendeinen Bereich in der Investmentindustrie, der nicht zwischendurch mal eine Schwächephase hatte, ja, ob es Immobilien sind, ob es Renten gewesen, Edelmetalle, was auch immer, ja, und auch Investmentansätze, Value, Growth, ja, Large Caps, Small Caps, was auch immer. Es gibt, das wissen wir beide über viele Jahre, es gibt keinen Ansatz, der immer funktioniert. Und jetzt haben die Trendfolger gerade ein Problem. Aber häufig funktioniert ja gerade Antizyklik auch an der Börse. Vielleicht ist es gerade jetzt richtig, ein bisschen den Trendfolger Unterstützung zukommen zu lassen. Denn wenn es doch runtergehen sollte an den Märkten, werden sie sicherlich ihre Berechtigung haben.
Und was man sagen kann, ist, dass die Kombination von einem Trendfolgeansatz und einem eher fundamental getriebenen Produkt in einem Portfolio dann ja zumindest mal mit Blick auf die Frage, was löst den Handlungsimpuls aus, eine Diversifizierung ist, die bisweilen eben interessant sein kann und eine zusätzliche risikostreuende Wirkung.
Perfekt. Wir wollen ja immer keine Korrelation, wenn ich das ergänzen darf, und das stimmt genau, was Sie sagen.
Ja, zum Schluss frage ich meine Gesprächspartner immer nach einer Literaturempfehlung. Herr Fischer, haben Sie irgendwas zum Thema Trendfolge oder Investment im Allgemeinen, wo Sie sagen, das liegt gerade auf meinem Nachttisch oder habe ich mir unlängst den Computer angesehen auf irgendeiner Internetseite, wo Sie sagen, das oder sollten Sie sich mal mit beschäftigen?
Also tatsächlich würde ich mich dieses Mal einmal zurückhalten, sonst haben Sie ja immer einen Literaturhinweis von mir bekommen, weil das, was wir hier gerade so tun im Bereich Trendfolge, das ist ja so ein bisschen eine OP am offenen Herzen. Ja. Und jeder, der jetzt sagt, oh ja, da habe ich Erfahrungswerte aus der Vergangenheit, dann würde ich einfach sagen, er lügt. Ja, das ist im Prinzip ein neues Szenario und das kann man halt eben auch noch nicht nachlesen. Und dazu, glaube ich, die Sachen, die wir im Augenblick, wo wir uns damit beschäftigen, das ist so staubtrocken, das möchte ich niemand antun. Ja, ich glaube, da haben Sie sicherlich vielleicht noch den einen oder anderen besseren Tipp im Augenblick.
Oh, dann werde ich das aufgreifen. Habe ich ja auch nicht so häufig, dass jemand keine Literaturempfehlung hat. Und würde den Zuhörern doch empfehlen, mal auf der Seite sustainability-kongress.com zu schauen, denn in 2 Wochen werden wir ja dort als einen 2-wöchigen nun Online-Kongress, unseren Nachhaltigkeitskongress, betreiben. Wir haben dort 12 Podiumsdiskussionen und 12 Workshops rund um das gesamte Thema Nachhaltigkeit in der Investmentindustrie und alle ihre Facetten, von den regulatorischen Vorgaben, die auf uns zukommen, über die Frage, wie man an nachhaltiges Research kommt, wie man seine Mitarbeiter schulen kann zum Thema Nachhaltigkeit und der Frage und Aussagekraft von Ratings und Siegeln rund um nachhaltige Investmentfonds. Also da gibt es genug Themen, mit denen wir uns in den 2 Wochen beschäftigen wollen, wo ich sagen würde, schauen Sie einfach mal auf diese Internetseite sustainability-kongress.com von Drescher und Sie und dort finden Sie das Veranstaltungsprogramm und die entsprechenden Möglichkeiten zur Anmeldung. Sie müssen nirgendwo hinfahren, Sie können von Ihrem Schreibtisch aus sich in Sachen Nachhaltigkeit und das auch noch kostenlos weiterbilden. Meine Damen und Herren, empfehlen Sie uns weiter, gerne Ihren Kollegen mit dem Podcast Fondsgedanken. Die Zuhörergruppe wächst. Bleiben Sie gesund, das ist in diesen Tagen nicht immer selbstverständlich. Danke, Herr Fischer, dass Sie im Studio waren. Und nach meiner Rückkehr aus Spanien muss ich mich nicht mehr mit einem Adios hier begnügen, sondern kann zu meinem kölschen Tschö zurückkehren. Also, tschö.